Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. An jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Das ist also die Antwort Jesajas gewesen auf die Frage des Herrn: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Jesaja war bereit, sich selbst und seinen Leib Gott zur Verfügung zu stellen, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. Gott braucht uns nicht, das sollte uns allen klar sein, er hat uns alle nicht nötig. Er tut sein Werk auch letztlich ganz alleine, aber er gebraucht uns als Werkzeuge, er gebraucht uns als seine Mitarbeiter. Paulus nennt sich und seine Gefährten Mitarbeiter Gottes. Das ist etwas ganz Großes und Gewaltiges. Das ist eine große Gnade, dass Gott uns gebrauchen will. Dass wir mit einbezogen sind und werden in sein Werk. Er tut alles ganz allein durch uns und mit uns. Was sind das nun für Leute, die Gott gebraucht? Diese Frage haben wir uns am vergangenen Sonntag gestellt. Es sind Menschen, die völlig unterschiedlich sind, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Standes. Sie haben unterschiedliche Berufe, sind unterschiedlich intellektuell begabt und auch sonst in ihrem Temperament, in ihrer ganzen Wesensart unterschiedlich. Gott gebraucht also die verschiedenen Werkzeuge. Das können wir auch an den Schreibern der Bibel ablesen. Sie sind alle ohne Ausnahme ganz anders als die anderen. Doch eines, so haben wir am vergangenen Sonntag bereits gesagt, eines haben sie alle gemeinsam. Sie leben von der allgenügsamen Gnade Gottes in Christus und von der reinigenden Kraft des Blutes Jesu. Das ist ihre gemeinsame Basis. Ganz egal, von welcher Art sie sind. Das zieht sich auch durch die ganze Heilige Schrift hindurch wie ein roter Faden. Die Vergebung der Sünden durch das, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Ohne Blutvergießen, so sagt der Hebräerbrief, geschieht keine Vergebung. Und überall finden wir diesen Akzent in der Heiligen Schrift, im Alten Testament, wo auch immer, im Alten Testament, im Neuen Testament, in den Evangelien angedeutet auch und auch in, speziell dann in den neutestamentlichen Lehrbriefen. Christus, er ist unser Ein und Alles. In ihm haben wir all das, was Gott wohlgefällig ist. Alles, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, so schreibt Petrus, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, haben wir in ihm. Er ist der Weinstock, wir sind Reben an ihm. Wir haben nichts in uns selbst, wir haben alles in ihm, in unserem Weinstock. Das ist also die gemeinsame Basis, auf der sich all diejenigen befinden, die Mitarbeiter im Reiche Gottes sind. Das ist unsere gemeinsame Basis, so unterschiedlich wir ansonsten sind. Immer und immer wieder kehren wir zurück zu dieser Basis, zu unserem gemeinsamen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das hatten wir nicht nur gemeinsam bei unserer Bekehrung, sondern immer und immer wieder ist das unsere gemeinsame Grundlage. Eine jegliche Rebe an mir, die Frucht bringt, die wird er reinigen, damit sie mehr Frucht bringt. Wodurch denn reinigen? Durch das Blut Jesu. Das ist das Mittel, das ist die Kraft, die uns reinigen kann von aller Sünde. Das Blut Jesu, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Und Jesus sagt nicht eine jegliche Rebe, die nicht Frucht bringt, sondern eine jegliche Rebe, die Frucht bringt, die also bereits Frucht bringt, die wird er reinigen, auf dass sie mehr Frucht bringen. Also steht dieses Wort vom Kreuz nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern ist immer wieder Mitte, ist immer wieder Zentrum, ist immer wieder Grund unserer Freude, jeden Tag. Ich hoffe auf jeden Tag Gegenstand deiner Dankbarkeit und deines Lobpreises. Diese zentralen Wahrheiten der Heiligen Schrift sollten uns immer und immer wieder bewegen, an jedem Tag aufs Neue. Du magst viel danken für äußere Wohltaten, das dürfen wir ja, und da haben wir auch viel Grund dazu, Gott zu danken für alle äußeren Wohltaten, nehmen wir voller Dankbarkeit für jede Art äußerer Hilfe, äußeren Wohlseins, irdischer Segnungen, aber das Zentrale und das Entscheidende ist das, was Gott in Christus am Kreuz für uns getan hat. Das ist das Entscheidende, das ist unsere große Freude, immer wieder aufs Neue. Und so haben wir es hier bei Jesaja wohl nicht mit einer ersten Begegnung mit Gott zu tun und einer ersten Berufung zum Dienst, sondern mit einer erneuten Begegnung. Da sind sich übrigens die Gelehrten nicht ganz einig. Die sogenannten Experten sind unterschiedlicher Meinung. Ist das hier in Kapitel 6 die Erstberufung Jesajas zum Dienst, die uns geschildert wird, oder ist das eine erneute Begegnung, eine neue, ganz tiefgehende Schau der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes und eine neue Berufung zu einem speziellen Dienst? Wir entscheiden uns, oder ich zumindest habe mich dafür entschieden, das als eine erneute Berufung Jesajas durch Gottes Gnade zu sehen. Also, das ist etwas, was auch für uns immer wieder aufs Neue wichtig ist, eine ganz neue Schau von der Heiligkeit Gottes und von der Vergebung unserer Sünden und immer wieder eine neue Ausrichtung auf das, wozu Gott uns in diese Welt hineingestellt hat. Auch bei ganz neuen Herausforderungen ist das sehr wichtig, dass wir eine neue Schau von der Heiligkeit Gottes, von unserer Sündhaftigkeit und von der Gnade Gottes in Christus haben. Dazu mal ein Beispiel von einem Mann namens Christmas Evans. Er erzählt in seinem Tagebuch, das war um das Jahr 1900 und einiges, er erzählt in seinem Tagebuch, wie er eines Sonntagnachmittags zu einem Dienst unterwegs war, zu einem Verkündigungsdienst. Er ritt auf einem einsamen Weg, so schreibt er. Da wurde er auf einmal von seiner Herzenskälte überführt. Er schreibt, ich band mein Pferd an einem Baum und ging an eine abgelegene Stelle, wo ich in höchster Seelenangst auf und ab ging, als ich mein Leben überschaute. Dieser Mann war bereits gläubig. Ja? Es war eine neue Begegnung, die er hatte mit Gott. Und er kannte seine totale Verderbtheit, die Verderbtheit seiner eigenen Natur. Ich blieb 3 Stunden vor Gott, vor Schmerz zusammengebrochen, bis schließlich das wunderbare Bewusstsein seiner vergebenden Liebe über mich kam. Gott erfüllte mich erneut mit dem Heiligen Geist. Als die Sonne unterging, ging ich auf den Weg zurück, fand mein Pferd, stieg auf und ritt weiter. Am nächsten Tag predigte ich mit neuer Vollmacht zu einer großen Menschenmenge, die sich auf einem Berg versammelt hatte. An jenem Tag brach eine Erweckung aus, die sich durch ganz Wales ausbreitete. Das war also die Frucht dieser Begegnung, die er gehabt hat mit dem lebendigen Gott. Jesaja konnte auf eine solche Frucht nicht zurückschauen. Er hatte die Aufgabe, den schweren Auftrag von Gott empfangen, zu predigen und dabei Verstockung zu erzielen. Herzenshärtigkeit. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ein sehr, sehr schwerer Auftrag. Es geht also nicht um das Ergebnis in erster Linie, sondern es geht darum, dass wir Gott gehorsam sind. Und das können wir nur in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir immer wieder eine Erneuerung unserer Gemeinschaft mit Gott erleben, wie auch dieser Mann das hier so in einer drastischen, außergewöhnlichen Weise erlebt hat, ähnlich hier auch wie der Prophet Jesaja. Aber um noch einmal von der Frucht zu sprechen, wir finden also kaum irgendwo in der Heiligen Schrift solche wunderbaren Aussagen über die Zukunft, über die Herrlichkeit, die Gott bereitet hat, nicht nur für Israel, sondern für die gesamte Völkerwelt, wie im Propheten Jesaja. Lest immer wieder mal darin, ihr werdet reich getröstet, auch im Blick auf eure eigene Person. Jesaja ist der Evangelist des alten Bundes, so wird er genannt. Jesaja 53, vom Gottesknecht, von Jesus. Das ist uns allen gut bekannt, aber auch andere herrliche Verheißungen. Ich habe dich je und je geliebt, von Ewigkeit her. Ich habe dich zu mir gerufen aus lauter Güte und Gnade. Jesaja, immer wieder. Vergebung der Sünden. Also er hat zu seiner Zeit nicht viel erlebt vom Wirken des Heiligen Geistes, in dem Sinne, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, zur Buße gekommen sind. Aber er hat über seine Zeit hinaus wunderbare Weissagungen tun dürfen im Auftrag seines Gottes durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Also auch wir brauchen das immer wieder, Erneuerung unserer Gemeinschaft mit Gott im Todesjahr des Königs Usia. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass Jesaja seinen Dienst hat unter mehreren Königen. Im Todesjahr des Königs Usia hatte Jesaja also eine solch überwältigende Schau von der Heiligkeit Gottes. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. An jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Johannes schreibt davon, dass Jesaja die Herrlichkeit Christi gesehen hat. Johannes Kapitel 12. In seinem Evangelium, das könnt ihr mal nachlesen zu Hause. Jesaja schaute die Herrlichkeit Christi in seiner Existenz, bevor der Herr Jesus Christus Mensch geworden ist, sich erniedrigt hat. Es war eine Offenbarung Gottes, die Jesaja zuteil wurde, eine Vision, die er hatte, eben etwas, was von oben her ihm geschenkt war, eine Offenbarung, nicht etwas, was er sich selbst so vorgestellt hat oder dergleichen, sondern etwas, was ihm von Gott her als eine besondere Schau von der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes geschenkt hat. Also eine Vorstellung von der Heiligkeit Gottes bekommen wir also nicht dadurch, dass wir das Wort heilig jetzt mehrere Male hier erwähnen. Heilig, heilig, heilig. Ja? Auch nicht durch eine theoretische Abhandlung über die Heiligkeit Gottes. Auch nicht zwangsläufig durch eine Predigt über Gottes Heiligkeit. Es ist wichtig, dass darüber gepredigt wird. Aber wenn da nicht etwas von oben geschieht in unseren Herzen, wenn Gottes Heiliger Geist der Offenbarung, der Enthüllung des Wesens Gottes nicht immer wieder unsere Herzen erfüllt, wird das alles nicht dazu führen, dass wir wirklich mit der Segen singen können, Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Diese Ehrfurcht vor Gott, diese Schau seiner Herrlichkeit und das Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit, aber auch der großen Gnade Gottes in Christus, das ist ein Geschenk vom Himmel. Darum betet Paulus für die Gemeinde in Ephesus und in Laodicea und in Kolosse, um den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis, zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wir brauchen diesen Geist der Weisheit. Nur der Heilige Geist, also der Geist der Heiligkeit, kann uns die Heiligkeit Gottes offenbar machen. Das haben wir also nicht in unserem natürlichen Bewusstsein, nicht in unserem natürlichen Empfinden und finden das auch nie irgendwo in unserem Umfeld, bei anderen Menschen oder sonst irgendwo, was der Heiligkeit Gottes entspricht. Wir haben uns so sehr an die Sünde gewöhnt, an unser sündiges Dasein in dieser Welt, dass wir keine Ahnung haben von Natur aus, von dem, was Heiligkeit Gottes überhaupt bedeutet. Und wenn wir jetzt hier darüber sprechen und etwas davon hören und lesen hier beim Propheten Jesaja, im besten Fall empfinden wir ein wenig, eine Spur von dem, was Jesaja hier empfunden hat. Oder zu Hause in der Stille beim Lesen der Bibel. Wir sind Menschen, die in der Sünde geboren worden sind, in dieser Welt zu Hause sind und nicht in der Welt Gottes. Und da bedarf es immer wieder der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, damit wir erkennen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Ich stelle mir manchmal die Frage, oder ich stelle Gott die Frage, wer bist du denn eigentlich? Wer bist du eigentlich? Ich kenne dich viel zu wenig. Offenbare dich mir. Zeige mir deine Herrlichkeit und deine Heiligkeit und dein Wesen. Mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Es kann natürlich entscheidend für uns sein und wichtig für uns sein, dass wir uns anhand eines Buches, das über die Heiligkeit Gottes spricht, beispielsweise anhand des Buches von Sproul über das Thema die Heiligkeit Gottes, dass wir uns damit befassen. Und jemand, der durch das Lesen dieses Buches sehr gesegnet worden ist, äußert sich wie folgt dazu. Der Inhalt dieses Buches hat mich auf die Knie getrieben und mein Leben als Christ grundlegend verändert. Geschrieben von einem der brillantesten Denker unserer Tage, ist es für jeden Christen dringend notwendig, es zu lesen. Nun, ich weiß nicht, ob es dringend notwendig ist, für uns dieses Buch zu lesen. Es ist sicherlich sehr, sehr wertvoll. Aber es ist dringend notwendig für uns, uns mit diesem Thema der Heiligkeit Gottes zu beschäftigen. Weil das die ganze Bibel durchdringt und auf diesem Hintergrund uns die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Also das ist schon ein Thema. Wir könnten beispielsweise eine Konkordanz nehmen und unter dem Begriff heilig nachschlagen oder Heiligen nachschlagen oder der Heilige Israels. Und dann könnten wir hier und da die Stellen aufschlagen und uns damit befassen, mit der Bitte, Herr, offenbare mir deine Herrlichkeit. Das ist schon wichtig, dass wir da unsere Verantwortung wahrnehmen, obwohl es ganz ein Geschenk von oben ist, ganz das Wirken des Heiligen Geistes, haben wir doch die Aufgabe und die Verantwortung, uns mit solchen Themen zu beschäftigen, zu befassen. Und das tun wir ja auch heute Morgen. Eine solche Offenbarung der Heiligkeit Gottes löst nicht zunächst Freude aus. Das ist erstaunlich, dass uns das immer wieder auffällt in der Heiligen Schrift. Übrigens hat Lloyd Jones einmal gesagt, mir wäre es lieber, wenn wir traurig aus dem Gottesdienst herausgingen und nicht voller Freude. Was meinte er eigentlich damit? Natürlich darf uns auch der Gottesdienst mit Freude erfüllen. Aber was meint er damit? Er meinte damit, dass wir durch das Wort Gottes immer wieder auch innerlich zutiefst bewegt werden. Es hat Leute gegeben in der Vergangenheit und gibt sie auch heute noch, die schnell den Gottesdienst verlassen und nach Hause in die Stille gehen, um noch einmal nachzudenken über das, was sie gehört und erlebt haben. Es kann leicht dahin kommen, dass die Vögel kommen und picken durch irgendwelche nutzlosen Gespräche den guten Samen des Wortes Gottes von unseren Herzen weg. Müssen wir doch diese Gefahr auch sehen. Ja? Einer unserer Brüder in der Vergangenheit pflegte zu sagen, sie wollen nur schwätzen, sie wollen nur reden. Und als es darum ging, einen Stehkaffee einzuführen nach dem Gottesdienst, und er Wert darauf legte, dass man sich über geistliche Dinge auch unterhalten sollte, man kann sich natürlich auch über andere Dinge unterhalten, aber dass das irgendwie immer wieder durchdringt, dass man sich über geistliche Dinge unterhalten sollte, da gab es solche, die damit gar nicht einverstanden waren. Ja, so kann das sein. Also es ist schon wichtig, dass wir darauf achten, dass das Wort Gottes seinen Eindruck auf unsere Herzen nicht verfehlt. Das ist wichtig. Deshalb bin ich übrigens kein Freund davon, dass man sich während der Predigt Notizen macht. Das kann man machen. Aber ich persönlich bin kein Freund davon. Das muss ich wirklich sagen. Lloyd Jones war auch kein Freund davon. Warum? Weil die Predigt einen unmittelbaren Eindruck machen sollte durch das Wort Gottes auf unser Herz und Gemüt. Man kann das machen in der Bibelstunde, man kann das machen bei einem Vortrag, aber eine Predigt ist an sich nicht dazu geeignet. Aber gut, macht es so, wie ihr denkt und wie ihr einen Segen davon habt, dann ist es gut. Wir waren gerade davon ausgegangen, dass solch eine Offenbarung von der Heiligkeit Gottes zunächst keine Freude auslöst. Da gibt es manche Beispiele in der Bibel davon, dass Menschen zutiefst erschraken, als Gott ihnen in seiner Heiligkeit begegnete. Ein Manoah zum Beispiel, der Vater des bekannten Richters Simson, sagte später, wir müssen jetzt sterben, weil wir Gott gesehen haben. Er hatte einen Engel Gottes gesehen oder den Engel des Herrn. Vielleicht ist es der präexistente Christus gewesen. Oder wir denken an Daniel, der ohnmächtig zu Boden fiel, oder Johannes, bei dem das dasselbe gewesen ist, das lesen wir in der Offenbarung des Johannes, wie tot. Überall lesen wir, dass Menschen zutiefst erschraken, sodass Gott sie trösten musste und sie wieder aufrichten musste, praktisch wieder zum Leben erwecken musste. So getroffen waren sie von der Heiligkeit Gottes. Und hier in unserem Abschnitt werden uns furchterregende Dinge genannt. Es ist davon die Rede, dass selbst die Seraphim, diese sündlosen Wesen, Geschöpfe Gottes, sich bedeckten, ihre Augen bedeckten, ihre Füße bedeckten. Man könnte sagen, ihren Leib bedeckten, weil sie die Heiligkeit Gottes seinen Lichtglanz, seine Lichtherrlichkeit, seine Reinheit und die blendende Schönheit seines Wesens, seiner Erscheinung nicht ertragen konnten. Selbst diese sündlosen Geschöpfe konnten es nicht ertragen. Gottes Heiligkeit zeigte sich zur Zeit Jesaja in einer Zeit, in der der König Usia, wie ich bereits sagte, gestorben war, und man hatte das noch in Erinnerung, wie heilig Gott sich im Leben dieses Königs am Ende seines Lebens erwiesen hatte. Gottes Heiligkeit verfuhr mit dem König Usia so, dass er ihn strafte, dass er ihn züchtigte. Er wurde aussätzig. Warum wurde er aussätzig? Weil er einen Dienst verrichten wollte, der ihm von Gott nicht gegeben war. Er durfte das nicht tun, er wollte nämlich im Tempel räuchern, Räucherwerk darbringen. Das war Aufgabe der Priester. Das war nicht die Aufgabe des Königs. Er handelte also vermessen. Im zweiten Chronikerbuch lesen wir, dass sich sein Herz erhob. Und hier wurde nun durch die Zucht Gottes etwas offenbar von der Heiligkeit Gottes. Das war also nicht zum ersten Mal praktisch, dass Jesaja der Heiligkeit Gottes begegnete. Hier bei dieser Schau, die er hatte, in dieser Vision, die er hatte, wo dann auch die Schwellen des Tempels bebten von der Stimme des Rufens der Seraphim, das Haus voller Rauch war und alles davon zeugte, dass Gott ein Gott ist, dem man sich nicht einfach so nahen durfte. Gott begegnete dem ganzen Volk schon durch sein Handeln im Leben des Königs Usia. Oder denken wir dann, wenn wir ins Neue Testament hineingehen, an Ananias und Sapphira. Sie belogen den Heiligen Geist und wurden von Gott schwer gestraft. Sie wurden gerichtet von ihm. Es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die es hörten, so heißt es hier. Oder denken wir noch einmal ans Alte Testament, an Aaron, an Miriam, die sich gegen Mose auflehnten und sagten, ist denn Mose der Einzige, zu dem Gott hier redet? Und Miriam wurde bestraft mit Aussatz und wurde 7 Tage lang ausgeschlossen aus der Gemeinde des alttestamentlichen Gottesvolkes. Es gibt in der Bibel immer wieder solche Beispiele dafür, dass Gott seine Heiligkeit offenbarte, indem er Menschen in die Zucht nahm, indem er Menschen bestrafte. Roy Hessien erzählt von einem gläubigen Mann, in dessen Gemeinde ein Skandal passierte. Gott offenbarte seine Heiligkeit und das führte dazu, dass er selbst sich ganz neu im Lichte Gottes sah. Vielleicht hätte ich nicht genau denselben Fehltritt begangen, den unser Pastor getan hatte, so meinte er. Aber ich erkannte, dass in Gottes Augen meine Sünde genauso schlimm war und dass es in meinem Leben eine Menge Dinge gab, die ich ordnen musste, sowohl mit meiner Frau als auch mit anderen. Da erfuhr ich neu, wie wir durch Christus siegen können. Also das, was diesem Pastor passiert war, war ein Anlass für diesen Mann nachzudenken über sein eigenes Leben und über seine eigene Sündhaftigkeit. Er sah und erfuhr etwas von der Heiligkeit Gottes in diesem ganzen Geschehen. Wir haben nie Grund, ihr Lieben, wir haben nie Grund, uns zu überheben über Dinge, die passieren woanders. Ich habe da jetzt eine Gemeinde vor Augen. Da sind schreckliche Dinge passiert. Ganz, ganz schreckliche Dinge. Ich sage nicht, wo das war oder wo das ist. Ich bete darum, Herr, erbarm dich über sie. Es geht um die Herrlichkeit Gottes, es geht um sein Zeugnis, es geht um die Geschwister. Wir haben nie Grund, uns zu überheben über andere oder zu meinen, wir seien besser als sie. Sondern wir haben immer Grund, uns zu demütigen unter das, was geschieht innerhalb der Gemeinde Jesu, wo auch immer, wo auch immer. Als Jesaja mit der Heiligkeit Gottes im Angesicht seines lieben Sohnes, unseres Herrn Jesus, konfrontiert wurde, brach er buchstäblich zusammen. Ich vergehe, so sagt er. Wehe mir, ich vergehe. Wörtlich, ich löse mich auf. Er war zutiefst getroffen. Sein Lebensnerv war berührt worden durch den Anblick der Heiligkeit Gottes. Er bekam also nicht nur eine Schau von der Heiligkeit Gottes, sondern auch von dem Bewusstsein und der Tiefe seiner Sündhaftigkeit, wie er es zuvor nie erfahren hatte. Ich denke da an jemanden, dem das in letzter Zeit genauso ergangen ist. Da freut man sich nur noch über die Vergebung der Sünden. Da freut man sich darüber, dass der Herr Jesus alle Schuld und Sünde mit ans Kreuz genommen hat. Solche Zeiten, ihr Lieben, gibt es immer wieder. Da wird uns die Hauptsache zur Hauptsache. Auch da, wo Gott äußeres Leiden gebraucht, geht es dann in der Hauptsache um das Verhältnis zu Gott. Es ist immer so, wenn Gott uns neu begegnet, da denken wir haben ihn bisher gar nicht gekannt. Das kommt uns so vor, als hätten wir nie eine Beziehung zu Gott gehabt. Da könnte ich mir das auch vorstellen, hier bei Jesaja, der ja zuvor auch schon gepredigt hat. Hier hat er eine neue Begegnung mit Gott, die er noch nie in dieser Weise, in dieser Tiefe gehabt hat. Dass er vielleicht gedacht hat, ich habe Gott bisher gar nicht richtig gekannt. Es gibt einen Mann in der Bibel, den wir alle gut kennen. Es ist Hiob, der am Ende, kurz bevor Gott ihn von seinem Leiden befreite, sagen musste, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob war ein frommer Mann, ein gerechter Mann, der nie etwas Unrecht getan hatte. Und doch sagt er hier, es ist mir, als wenn ich Gott nie richtig gekannt hätte. Nun hat mein Auge dich gesehen. Er hatte keine Vision, wie Jesaja hier. Aber es war ihm bewusst geworden, wer Gott eigentlich ist, wie groß und mächtig und majestätisch er ist, wie heilig Gott ist. Er beugt sich zutiefst, er tut Buße in Staub und Asche. Ich beuge mich, sagt er. Dreierlei fällt uns im Blick auf Jesajas Sündenerkenntnis auf. Sie betrifft sein Reden. Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Das war ja sein Auftrag, zu reden. Der Auftrag eines Predigers, eines Pastors, zu reden. Und vielleicht können sich da Dinge einschleichen, die nicht gut sind. Falsche Motive, Ehrsucht, Selbstdarstellung, Selbstgerechtigkeit. Welcher Verkündiger des Wortes Gottes kann sich davon völlig freisprechen? Und hier wurde das dem Jesaja, der ja schon vorher gepredigt hatte und immer wieder gesagt hatte, wehe denen, wehe denen, wehe denen, bewusst. Es geht Gott um meine Person zunächst einmal. Er nennt sich ja hier zuerst. Wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Wehe mir, das ist das Entscheidende hier, dass es ihm zunächst einmal um sich selbst geht und die Lippen und das, was er gesagt hat, unsere Zunge. Und wie oft haben wir mit unserer Zunge gesündigt und sündigen täglich mit unserer Zunge. Das ist ein Thema, das man nicht so gerne hat, aber das ist eine Tatsache. Wie viel Böses geht über unsere Lippen, Wie oft haben wir andere schlecht gemacht? Wie oft haben wir über andere hergezogen? Wir haben sie vielleicht sogar verleumdet. Wir haben Dinge über sie verbreitet, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Wie viel Böses ist über unsere Lippen gegangen? Aber das ist gar nicht so sehr das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass das aus dem Herzen des Menschen herauskommt. Das, was über unsere Lippen geht, das offenbart, was in unserem Herzen ist. Deshalb werden die Menschen gerichtet, so sagt der Herr Jesus, wegen eines jeglichen Wortes, das über ihre Lippen gegangen ist. Weil die Worte offenbaren, was im Herzen ist. Worüber sprichst du am liebsten? Das ist das, was dein Herz bewegt, was dein Herz erfüllt. Darüber sprichst du am liebsten. War jemand, der ein Fußballfan ist, der hat in diesen Tagen ganz besonders am liebsten über Fußball gesprochen. Worüber sprechen wir am liebsten? Was ist unser Hauptthema? Ist es Jesus? Sind es die geistlichen Dinge? Ist es das Wort Gottes, was uns bewegt, auch im alltäglichen Leben? Oder aber, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen und haben so manches gehabt im Laufe des Tages, was uns abziehen wollte, aus unserer Gemeinschaft mit Gott weglocken wollte, dass wir uns dann noch ein bisschen zurückziehen abends und nehmen das Wort Gottes zur Hand und denken darüber nach, ist das das, was unser Herz bewegt? Wir haben bereits gesagt, Jesaja nennt sich selbst zuerst und dann die anderen. Also es geht nicht umgekehrt. Im besten Fall pflegen wir ja zu sagen, ja die anderen, der oder die. Und dann, wenn uns das Gewissen ein wenig plagt, sagen wir, ja, wir sind ja auch nicht besser als die anderen, ja. Aber es geht zunächst gar nicht um die anderen. Es geht zunächst um mich ganz persönlich. Das war das Gebet der Gläubigen in China. Herr, schenke uns eine Erweckung und fange bei mir an. Fange bei mir ganz persönlich an. Es geht zunächst einmal immer in unserem Dienst für Gott, ob es nun um den Predigtdienst geht, wie bei Jesaja, oder ob es um deinen alltäglichen Dienst geht, den du hoffentlich für Gott tust, in Christus Jesus. Es geht immer zunächst durch ein Selbstgericht. Da denkst du nicht an die anderen. Da stehst du ganz alleine vor Gott. Wie wird das sein auf dem Sterbebett? Wenn deine letzte Stunde in dieser Zeit geschlagen hat, da denkst du nicht mehr an die anderen. Da geht es nur noch um dein Verhältnis zu Gott, zu dem lebendigen Gott. Und so auch hier schon, wehe mir, ich sage es noch einmal, wie oft hat er gepredigt, wehe den anderen, wehe den, schlagt euch das mal, lest euch das mal durch in Kapitel 5. Das darf man auch und das muss man auch, sich mit den anderen beschäftigen. Und kann nicht alles gutheißen, was geschieht, auch in der Gemeinde Jesu nicht. Man muss die Dinge auch ansprechen. Aber sie müssen zuvor durch ein Selbstgericht gegangen sein. Wehe mir. Sonst haben wir kein Recht, etwas den anderen zu sagen. In Liebe und in einer priesterlichen Gesinnung uns mit darunter zu stellen. Wie steht das da mit uns? Angesichts der Heiligkeit Gottes wird uns unsere Sündhaftigkeit ganz neu bewusst und es geht durch ein inneres Sterben, durch ein inneres Selbstgericht. Dann geht es erst um die anderen, die Gott ja lieb hat, für die der Herr Jesus Christus sein Leben gelassen hat. Doch Heiligkeit Gottes bedeutet nicht nur strafendes Gericht, sondern auch seine wunderbaren Wesenszüge wie Liebe, Treue und Gnade. Im Psalm 89 lesen wir das. Dass Gott von sich sagt, von seinem Gnadenbund, den er mit David geschlossen hat. Auch angesichts möglicher Sünden der Nachfolger Davids sagt Gott, ich werde festhalten an meinem Gnadenbund. Und dann gebraucht er ein besonderes Wort. Der Heilige Geist gebraucht das Wort entheiligen. Und er sagt, ich will meinen Bund nicht entheiligen. Und das bedeutet doch, das Festhalten am Gnadenbund entspricht der Heiligkeit Gottes. Heiligkeit Gottes hat nicht nur etwas zu tun mit Strafen, mit Gericht, sondern eben auch mit Gnade, mit Liebe, mit Treue, mit Beständigkeit. Gott ist ein Gott, der beständig liebt. Wie er geliebt hat die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende. Wunderbar, ne? Auch wenn ich an die Ehen, an die Gläubigen, die Ehen der Gläubigen denke, ne? Dass wenigstens doch einer durchhält bis zum Ende, den anderen liebt. Ich kann mich gut erinnern an eine alte Schwester, sie wurde betrogen von ihrem Mann, der ging ganz, ganz gottlose Wege. Sie blieb aber alleine. Und was geschah, als er schwer krank wurde? Da kam er zu ihr und da hat sie ihn gepflegt. Das ist Treue, das ist Liebe, die durchhält bis zum Letzten. Von wegen, wir passen nicht zusammen, da gehen wir halt auseinander. So geht das nicht und sollte in den christlichen Kreisen nicht so gehen. Zumindest, dass einer festhält und sagt, so, in Christus Jesus, aus mir heraus vermag ich es nicht, aber in Christus Jesus halte ich fest. An dem, was ich am Traualtar versprochen habe oder auf dem Standesamt. Das ist Gottes Treue und Beständigkeit, die hier schon bei uns ihr Abbild finden möchte. Gerade in diesen Gemeinschaften und Beziehungen. Gott ist ein Gott, der heilig ist in der Bereitschaft zur Vergebung. Und in diesem Augenblick, da Jesaja durch dieses schreckliche Selbstgericht gegangen ist angesichts der Heiligkeit Gottes, da erlebt er eben auch diese wunderbare Gnade Gottes, von der wir sagen, sie ist in Christus. Die Gnade Gottes in Christus. Ein Seraphim nimmt eine glühende Kohle vom Altar und berührt damit seine Lippen. Und so wurden seine Sünden bildlich, symbolisch gesühnt. Ein wunderbares Bild für das, was der Herr Jesus Christus für uns getan hat. Er hat das Gericht stellvertretend auf sich genommen, das wir verdient haben, und nun reinigt uns das Blut Jesu von aller Sünde. Es hat unsere Sünde vollkommen gesühnt. Gott deckt auf, mit welchem Ziel? Um zuzudecken. Wir decken auf, um zu richten, um zu verurteilen. Das machen wir gerne, ja. Die Sünde der anderen aufdecken, um zu verurteilen. Wenn Gott deine Sünde aufdeckt und sie in sein Licht hineinstellt, dann tut er das, um zuzudecken. Der Gnadenthron hat von der Wortbedeutung her hat etwas zu tun mit dem Zudecken. Der Gnadenthron, da wurde ja das Blut der Opfertiere drauf gesprengt, zur Versöhnung, zur Sühne für die Sünden des Volkes. Gott deckte zu. Schon am Anfang der Bibel haben wir das. Gott deckte die Blöße der beiden ersten Menschen zu durch das Fell der geschlachteten Tiere. Gott deckt zu. Das ist immer sein Ziel. Die Liebe deckt der Sündenmenge. Jetzt erst ist Jesaja bereit für die neue Herausforderung in seinem Dienst für Gott. Nun kann Gott ihn zu seinem Werk gebrauchen. Der Weg ist frei, um für Gott da zu sein. Hier ist auch der Mensch überwunden in seinem Widerstand gegen den Auftrag Gottes. Wir wissen, dass die Menschen im Alten Testament oft gar nicht wollten. Ein Mose wollte nicht, ein Jeremia wollte nicht. Der eine konnte nicht reden und der andere sagt, ich bin zu jung. Ein dritter sagt vielleicht, ich bin zu alt. Wie auch immer, ich habe einmal das Zeugnis einer Missionarin gehört. Und sie erzählte, dass sie schon von Kind auf den Wunsch hatte, Missionarin zu werden oder von Jugend an. Und später wollte sie gar nicht mehr. Und Gott musste sie überwinden. Gott muss uns überwinden und das geschieht auch bei Jesaja hier. Vielleicht haben wir uns schon mal darüber gewundert, dass es hier so So heißt, hier bin ich, sende mich, als wenn Jesaja also wirklich von sich aus total bereit gewesen wäre, dem Auftrag Gottes zu folgen. Nein, es geht voraus, dieses Selbstgericht, ja. Hier wird Jesaja in diese innere Position hineingebracht, wo er auch willig ist zu sagen, ja Herr, ich möchte dir nachfolgen. Und so bedarf es auch für uns, um brauchbarer für Gott sein zu können, einer immer tiefer gehenden Reinigung von unseren Sünden. Einer jeglichen Rebe, die Frucht bringt, eine jegliche Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, auf dass sie mehr Frucht bringt. Wir sind rein durch das Blut Jesu und wir werden gereinigt durch das Blut Jesu und neu ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes. In Christus dürfen wir alles haben, was nötig ist, zu einem geheiligten Leben und zum Dienst für Gott. Und es darf nun heißen, Herr, segne mich und lass mich nach deinem heiligen Willen ein Segen sein für andere. Amen. Wir wollen miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, in Christus Jesus, deinem lieben Sohn, in deinem Wort haben wir ein wenig nur deine Heiligkeit erkannt in unserem persönlichen Glaubensleben. Wir wollen uns vor dir beugen und demütigen immer wieder aufs Neue und dich bitten, Herr, lass uns deine Herrlichkeit schauen, auf deine Heiligkeit, deine große Liebe und Barmherzigkeit im Umgang mit uns. Zeige uns, wer du bist, aufs Neue. Wir bitten dich so herzlich darum. Sei uns gnädig, lieber Herr. Begegne einem jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wie sehr wir das nötig haben. Tu es nicht, weil wir es wollen, sondern weil du es willst, um deines Namens willen. Im Namen Jesu bitten wir dich darum. Amen.